Lebensmittelbildung. Ein Podcast der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft, einer Holding der Klett-Gruppe. In dieser Folge des Podcasts Lebensmittelbildung spricht Masih Arsalan mit Philipp Höllermann. Er ist Experte für digitale Bildung und Chief Transformation Officer bei der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft. Die beiden sprechen über die Bedeutung künstlicher Intelligenz in der Aus- und Weiterbildung und geben Einblicke, wie KI-gestütztes Lernen in der Praxis aussehen kann.
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmittelbildung. Mein Name ist Masih Arsalan. Ich bin Geschäftsführer der Deutschen Weiterbildungsgesellschaft und freue mich, Sie wieder durch diesen Podcast zu führen. Heute habe ich meinen Kollegen Philipp Höllermann zu Gast. Herzlich willkommen, Philipp.
Hallo Masih, vielen Dank für die Einladung. Schön, dabei zu sein.
Philipp, seit etwa einem Jahr geistert das Thema ChatGPT, die künstliche Intelligenz, durch die Welt. Viele wurden überrascht, ob der Möglichkeiten, die Anfang des Jahres schon gegeben waren. Und die breite Öffentlichkeit fragt sich eben seitdem, was ist eigentlich alles drin, was man mit KI an neuen Dingen machen kann? Und wir konzentrieren uns natürlich auf den Bereich der Bildung und schauen uns an, wie denn Unterricht, Studium oder vielleicht sogar die Arbeitswelt durch KI beeinflusst wird. Und natürlich ist es wie bei allen Innovationen so, dass es relativ schnell ja Befürworter wie Gegner gibt, die lauthals jeweils dafür propagieren, doch KI zu regeln, zu regulieren. Andere wiederum, die schier nicht mehr zu halten sind vor lauter Chancen und Möglichkeiten, die man da sieht. Aus deiner Sicht, welchen Einfluss hat die künstliche Intelligenz auf das Thema Aus- und Weiterbildung?
Ich bin ja ganz grundsätzlich ein positiv denkender Mensch und insofern hat mich die Technologie, die sich dort vor dem Jahr entwickelt hat, ziemlich schnell begeistert. Ich habe mich auch vorher mit diesen Möglichkeiten beschäftigt, aber man muss ganz ehrlich sagen, vieles, was man im Bildungsbereich sich überlegt hat, was man mit KI machen könnte, war bis vor einem Jahr Zukunftsmusik und machte sich sehr gut auf PowerPoint-Präsentationen, aber nicht wirklich in der Realität. Und mit dem Aufkommen von gerade ChatGPT 3.5 gab es einen qualitativen Sprung, den viele Menschen dann zum ersten Mal auch wirklich so wahrgenommen haben. Ich meine, diese 100 Millionen User sind nicht umsonst zu diesem System gekommen, sind nicht umsonst immer wieder mit großen Meldungen in die Welt gegangen, was diese Lösung jetzt alles kann. Es ist ja letztlich nur ein textgenerierendes System, aber ein textgenerierendes System, das so überzeugend formuliert, so überzeugend umformuliert Beispiele geben kann, dass man da schon von einer menschenähnlichen Kommunikation reden konnte. Und im ersten Schritt, glaube ich, ist der Bildungsbereich ziemlich erschreckt gewesen und ist es teilweise heute auch, denn natürlich hat man sich gefragt, okay, wenn etwas Text erstellen kann, versteht es Text auch? Und das konnte man bejahen. Mhm. Und was passiert dann in dieser Situation, zum Beispiel mit diesen klassischen Prüfungsszenarien? Und das war das Erste, was, glaube ich, für einen großen Schock gesorgt hat, denn plötzlich bestand ChatGPT scheinbar alles außer dem bayerischen Abitur, zumindest in der ersten Iteration, später sogar dann, und das war der richtige Quantensprung, sogar ein bayerisches Abitur zu bestehen. Diese Panik hat aber sehr stark weggeführt von diesen enormen Chancen, die erkannt werden konnten und die man auch in der Vergangenheit schon hatte. Und das waren eigentlich vier Bereiche. Das ist einmal dieses Thema Digitalisierung, Personalisierung. Das heißt also adaptive, maßgeschneiderte Lernwege zum Beispiel, die speziell auf die Bedürfnisse und das Leistungsniveau von Lernern angepasst sind. Diese Zugänglichkeit und Skalierbarkeit. Es ist natürlich viel leichter, wenn ein solch automatisches System sehr schnell Antworten geben kann, als lange auf Antworten zum Beispiel eines Betreuers zu warten. Und gerade in Fernlernumgebungen, aber auch in Situationen, in denen der Lehrer, Dozent, Tutor nicht unmittelbar neben einem steht, ist das ein sehr, sehr wertvolles Tool, mit dem man in Diskussionen gehen kann, mit dem man einfach auch Fragen sich beantworten lassen kann, umformulieren kann. Und es gibt auch dieses gesamte Thema der Effizienzsteigerung, das heißt viele administrative Aufgaben, bewertende Aufgaben, analytische Aufgaben lassen sich hier analysieren. Zum Beispiel qualitatives Feedback, das haben wir direkt gesehen, lässt sich sehr, sehr gut zusammenfassen und es lassen sich daraus auch dann direkt Empfehlungen generieren, wie man denn zum Beispiel Kritik an verschiedenen Programmen, Kritik an Dienstleistungen und Ähnlichem dann lösen kann. Und wenn man es nochmal ein Stück weiter denkt, dann ist eigentlich dieser Assistent ja auch ein Lernassistent. Das heißt, nicht nur etwas, was Fragen beantwortet, sondern auch etwas, was historische Personen einnehmen kann, das auf einen unglaublichen Wissensbestand aufgesetzt hat, schon damals, heute noch mehr, dass dieses Wissen auch transportieren kann, das problemlos Fragen erstellen kann, Tests erstellen kann, das Quizfragen abspielen kann, das in einen sokratischen Dialog treten kann, das heißt also über Fragen Personen zu Lösungen und zu eigenen Gedankengängen anregen kann. Und all das ist natürlich etwas, das hatte man früher nur in Form eines persönlichen Tutors oder in Form von Präsenzveranstaltungen oder von mir aus auch digitalen Präsenzveranstaltungen. Und das sind wirklich ganz großartige Optionen, die sich eben im Bereich der Aus- und Weiterbildung dann bieten.
Aber ist das, Philipp, wenn ich dich so höre, ist das etwas, was extrem kompliziert ist? Das hört sich alles theoretisch super an. Ist das etwas, wofür man Experten braucht, um das tatsächlich aus der KI zu entlocken? Oder wie sieht das KI-gestützte Lernen tatsächlich dann in der Praxis aus? Und wie kann man sich das Lernen auch aus der Sicht desjenigen, der, ob es jetzt ein Schüler ist, ein Studierender ist, jemand, der im Berufsleben ist, wie kann man sich das Lernen oder das unterstützte Lernen tatsächlich vorstellen? Was kommt da auf mich zu als jemand, der, naja, eigentlich nur die Aufgabe hat, innerhalb einer bestimmten Zeit möglichst umfassend bestimmte Inhalte zu verstehen und dann auch zu verarbeiten?
Ich denke, diese Frage braucht man, die Eingangsfrage, braucht man Experten dafür? Ja und nein. Denn diese Software wird mit jedem Tag, kann man tatsächlich sagen, intuitiver nutzbar. Sie wird mit jedem Tag leichter zu bedienen. Und ich glaube, der Charme in diesem ganzen System gerade am Anfang war, dass man sich wirklich registriert, einloggt und eine Konversation starten kann und sofort sehen kann, wie diese Antworten auch zustande kommen und extrem schnell einen unglaublichen Wissensstand hat, den man abrufen kann. Das ist das eine. Da braucht man keine Experten an dieser Stelle. Und die frühen Systeme hatten allerdings auch eine Herausforderung, das muss man ganz klar sagen, dieses Halluzinieren, dieses Entwickeln von Nicht-Wahrheiten, die sehr überzeugend rübergebracht wurden, waren immanent in diesem System verankert. Es wurde Text generiert auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und wahrscheinlich, wenn man nach einer Person fragt, war es eben, dass man nach einer berühmten Person fragt, einem Musiker, Schauspieler und ähnliches. Das heißt, wenn man sich selbst, wenn man das System fragte, wer ist in dem Fall Philipp Höllermann oder Masih Arslan, dann kamen da sehr interessante Aussagen raus. Ja, im Zweifelsfall ein deutscher Schauspieler, der in Babylon Berlin mitgespielt hat, einfach weil der Content in dem Kontext nach personenzentrierten Suchen sehr stark in diesem Bereich, wir haben einen Schauspieler und die Wahrscheinlichkeit, dass der Schauspieler dann aus Deutschland in Babylon Berlin mitgespielt hat, zu dem Zeitpunkt in dem Datentrainingssatz eben sehr groß war. Das heißt also, das war das, wo man dann eigentlich die Experten brauchte. Denn wenn man diese Technik richtig einsetzen möchte, muss man diese Fehler eben gerade vermeiden und muss eigentlich lernen, wie man mit diesem System auch interagieren kann. Und wenn man es über diese reine Standalone-Kommunikation hinaus nutzen möchte, dann ja, dann braucht man schon Experten, aber nicht unbedingt zwangsweise technische Experten, sondern eher auch didaktische Experten. Leute, die sich auskennen, wie man richtig promptet, das heißt also, wie man die KI wirklich anleitet, einen entsprechenden Content zu generieren. Und das beschränkt sich ja nicht nur auf ChatGPT, das beschränkt sich nicht nur auf bildgebende KI, sondern das spielt in ganz, ganz vielen Rollen oder in ganz, ganz vielen Situationen eine zentrale Rolle. Denn ChatGPT ist natürlich die Textgenerierung, aber wenn wir jetzt zum Beispiel über DALL-E reden oder über Midjourney reden, da kann man sehr komplexe Bilder zum Beispiel generieren. Ja, man kann Visualisierung mit anderen KI-Systemen heute eben simulieren. Man kann Automatisierung integrieren. Und in der Praxis, wie kann man sich's vorstellen? Es gibt sehr, sehr viele verschiedene KI-Ausprägungen in der Zwischenzeit. Viele greifen auf ähnliche Systeme im Hintergrund zu, haben aber eine spezielle Anwendung. Denken wir also zum Beispiel mal im wissenschaftlichen Bereich an die Entwicklung von wissenschaftlichen Papern, dann ist Literaturrecherche ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt eine KI, die genau darauf spezialisiert ist, dass sie relevante Artikel identifiziert und die zusammenfasst. und eben zitierbar macht zum Beispiel. Eine andere prüft eben, ob sich die Aussagen eines Papers, das man selbst geschrieben hat, tatsächlich über andere wissenschaftliche Publikationen verifizieren lassen, welche man heranziehen könnte oder falsifizieren lassen. Sprich, gibt es Gegenpositionen an der Stelle? Und das ist natürlich für die Wissenschaft extrem spannend. Und fürs Lernen an sich sind gerade solche Fragen wie die adaptiven Lernsysteme, das heißt, die KI passt die Lerninhalte und die Lerngeschwindigkeit an die individuellen Fortschritte ran, eigentlich eine Königsdisziplin. Mhm. Da gibt es großartige Beispiele, Khan Academy zum Beispiel in Indien, die jetzt auch international verfügbar ist, vor allem allerdings auf Englisch noch. Die hat das schon sehr früh in der Mathematik spezialisiert und perfektioniert. Und das greift jetzt auf ganz, ganz viele andere Bereiche über. Interaktive Lernassistenten, Data-Driven Insights, das heißt also auch im Hintergrund zu sehen, wo haben unsere Lerner Probleme und Lernerinnen Probleme mit Kursinhalten oder mit Studienmaterial und Ähnlichem. Alles diese Möglichkeiten, die lassen sich jetzt sehr viel leichter integrieren. Teilweise braucht man dafür Experten. Vielleicht kommen wir dazu noch, wenn wir über zum Beispiel diese interaktiven Lernbegleiter reden.
Aber versteh ich dich richtig, dass ich im Prinzip zunehmend auch als Lernender, mich ein Stück, sage ich mal, auch zurücklehnen kann und die Analyse meines Lernerfolgs und die nächsten Schritte, die ich brauche, um zu einem Lernziel zu kommen, der KI überlassen kann und ein Stück auch geführt werde, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen?
Das große Ziel aller Personen, die unterrichten, ist ja im Wesentlichen, die Kompetenz bei den Lernern so hoch zu bekommen, dass die selbst lernen. Dass man also aus sich heraus einen Lernpfad entwickelt, dass man aus sich heraus begeistert lernt. Ja, das ist das Optimum. So gehen viele Lehrer in den Unterricht und sind dann etwas, dann sagen wir, irritiert, wenn man da 30 leicht demotivierte Jugendliche sitzen hat, die eigentlich sehr viel lieber auf Snapchat und TikTok unterwegs wären, als jetzt gerade Kants theoretischen Grundlagen und philosophischen Prozesse zu verstehen. In solchen Situationen braucht man in irgendeiner Weise eine Anleitung, braucht man eine Guidance. Ja, man kann Leuten Wissen nicht aufzwingen, man kann es ihnen nicht eintrichtern, oben rein und es kommt dann aus dem Mund wieder vernünftig raus. Es ist eher so, dass es links rein, rechts raus geht in vielen Fällen. Und dieses Zurücklehnen ist auch nicht das, was man erreichen möchte. Aber was man möchte, ist KI als Lernbegleiter ein Stück weit zu nutzen, als Erweiterung der eigenen Aktivitäten. Das heißt, was nicht sein sollte, ist, dass man sich hinsetzt und der KI sagt, schreib mir mal eine Hausaufgabe. So, und dann gibt man diesen entsprechenden Inhalt ein und das war's. Und das ist möglich mit vielen, vielen Hausaufgaben heutzutage. Ich habe das selbst ausprobiert. Ich habe 3 Kinder in der Schule. Es dauert etwa 3 Minuten, eine auch sehr komplexe Aufgabe durch das System lösen zu lassen. Die App ist hier, man fotografiert das entsprechende Aufgabenblatt ab und man hat die kompletten Antworten und auch ausführliche Texte innerhalb von 2 bis 3 Minuten komplett da. Damit ist die klassische Hausaufgabe eigentlich tot. Und da kommt es jetzt wirklich darauf an, dass man sagt, okay, wie verändern wir das denn? Und wie kriegen wir die Lernenden denn dahin, dass sie eben nicht sich berieseln lassen auf der einen Seite und alles automatisiert laufen lassen, sondern diese Kompetenz selbst zu lernen und auch diese Kompetenzen, die man eigentlich vermitteln möchte, zu erlernen, wie kriegen wir das denn hin?
Okay, das heißt, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt ein Studierender bin, der in einem Präsenzmodell, in einem Fernstudienmodell, in einem hybriden Modell lernt oder ein Schüler, der Montag bis Freitag die Schulklasse besucht, man hat ja immer Phasen, wo man sozusagen eigenständig, selbstständig Dinge erlernen muss, Dinge für sich auch erschließen muss und dann sagst du ganz klar, da geht es dann nicht darum, dass ich meine mir gestellten Aufgaben der KI gebe und sie einfach löse, sondern dass ich eine Begleitung habe, dass ein Verständnis, in Anführungszeichen, Verständnis dafür da ist, was bringe ich vielleicht schon an Vorwissen mit? Du hast das Thema adaptives Lernen angesprochen. Wo mache ich vielleicht noch Fehler in den Dingen, die ich ausführe? Und wie kann die KI mir helfen, in einem Dialog besser zu erschließen, was sozusagen Gegenstand des Lernens war?
Ja, auf jeden Fall. Denn die Herausforderung ist, glaube ich, dass es zwei verschiedene Lernmotivationen gibt. Das eine ist, die Menschen müssen lernen. Ja, das wäre in schulischen Kontexten häufig tatsächlich der Fall. Es gibt leider viel zu wenig Kinder, die sagen, boah, Schule, total cool, ich freue mich so auf den Mathematikunterricht heute. Ja, das wird bestimmt ein ganz tolles neues Thema, wie ich mit einem Zirkel ein Dreieck konstruiere über abstrakte Vorgaben. Ja, das passiert selten, ja, sondern das sind dann Lernsituationen, in denen der Lernende das Leben eigentlich so leicht haben möchte wie möglich und sagen möchte, ja komm, sind Hausaufgaben, die lasse ich jetzt hier erledigen, warum sollte ich mich damit näher beschäftigen? Wenn ein Lerner im anderen Falle motiviert ist, weil er wirklich eine intrinsische Motivation hat, etwas Neues zu erlernen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann haben wir diese Herausforderung nicht und dann lässt sich der KI als Lernbegleiter, die KI als Lernbegleiter ganz natürlich einsetzen. In den anderen Fällen, und das ist halt einfach sehr, sehr häufig so, auch in einer demotivierenden Situation zum Beispiel, wenn man sehr, sehr lange Fernstudienprogramme, Fernlehrgänge und Ähnliches hat, die können noch so gut aufbereitet sein, es gibt immer Hänger. Und die Menschen dann zu motivieren, das ist eigentlich die Aufgabe tatsächlich und die Menschen auch mit Tools auszustatten, die ihnen das Leben nicht zu leicht machen, aber eben auch nicht zu überfordern. Das ist dann die Aufgabe der Institution und der Lehrenden an sich. Und da kommt man eben rein, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt KI, um den Lernenden auf unserer Seite zu unterstützen. Denn seien wir ehrlich, die 20 Euro Gebühr für einen GPT-4-Plus-Zugang, die können sich viele, viele Menschen leisten. Und deshalb kann man unglaublich viel sehr leicht automatisieren. Dass die Leute gar nicht erst dahin kommen, das ist ein Stück weit unsere Aufgabe auch als Bildungsanbieter und als didaktische Begleiter.
Ja, jetzt können wir vielleicht ein Stückchen mehr aus dem Nähkästchen auch plaudern. Wir haben ja ein Pilotprojekt gestartet mit der Wilhelm-Büchner-Hochschule und dort wurde eine KI als Lernbegleiter tatsächlich ja entwickelt. Wie sieht das konkrete Angebot aus und was sind genau die Elemente, die diese Lernbegleitung ausmachen? Was sind die Vorteile, die ein Lernender eben auch durch die Nutzung des KI-Lernbegleiters hat?
Ich glaube, in unserem Szenario war relativ schnell klar, dass dieses persönliche Tutoring eine der großen Herausforderungen ist. Wenn Studierende in einem berufsbegleitenden Studium anfangen zu studieren, möchten eigentlich alle anderen gerne langsam in den Feierabend. Und das ist natürlich eine große Herausforderung. Das heißt also, natürlich kann man dann an der Stelle Live-Veranstaltungen abends anbieten. Aber wenn da jemand um 10 Uhr nachts sitzt und sich durch ein komplexes Thema hangelt oder morgens um 6 oder irgendwo um 6.30 Uhr in der Bahn sitzt, was häufig vorkommt und dann Antworten braucht, weil er einen Zusammenhang nicht versteht, weil er ein praktisches Beispiel braucht für einen komplexen Sachverhalt. Dann haben wir eben gesagt, das sind die Punkte, an denen eigentlich Lernunterstützung am meisten Sinn machen würde und in dem vielleicht KI etwas bieten kann. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben einen KI-basierten Tutor generiert, der aber nicht wie ChatGPT auf ein beliebiges Wissen im Hintergrund zugreift, sondern der auf verifiziertes Wissen zugreift. Das heißt also, wir haben das Lernmaterial der entsprechenden Module genommen, haben diese KI umtrainiert, beziehungsweise ihr Wissen, ihr originäres Wissen ein Stück weit abgeknipst und dieses neue Wissen aus den Studienbriefen, aus erweiterter Literatur, aus Fachartikeln und Ähnlichem angereichert, sodass er, ich rede im R, es ist ein Neutrum letztlich, aber WBH Assist, man fällt auf irgendeine Methode zurück, das zu bezeichnen, dass dieses Tutorenwesen eben direkt Antworten geben kann auf Basis des Lernmaterials. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die wir verankert haben. Das eine, über das wir nachgedacht haben, ist eben dieser sokratische Ansatz. Das bedeutet, man stellt Fragen, das System würde Fragen stellen, man würde fragen, warum ist das so? Und das System würde fragen, nun, warum denkst du denn, dass das so ist? Und wir sind überzeugt, dass es zwar eine tolle didaktische Methode ist, aber in einem solchen Kontext die Leute eher abschreckt oder frustriert, weil sie doch sehr häufig wirklich konkrete Beispiele haben möchten und die Dinge verstehen möchten. Also haben wir ein Faktensystem entwickelt, das Antworten gibt und dann auch direkt Verweise bietet zu den Stellen, wo man im Lernmaterial eben weiterführende Informationen findet. Man kann also zum Beispiel sagen, pass mal auf, ich verstehe dieses Konzept nicht, kannst du mir das erläutern? Ich verstehe diesen Fachbegriff nicht, was bedeutet der? Oder gibt es ein Beispiel, an dem du mir diesen und diesen Punkt erläutern kannst? Oder was eben auch extrem spannend ist, für nicht deutschsprachige Sprecher, der Text ist mir gerade zu schwierig. Kannst du mir das zum Beispiel auf Französisch, kannst du mir es auf Englisch, kannst du mir es auf Holländisch oder kannst du es mir auf Türkisch zum Beispiel erläutern? Und diese Systeme sind multilingual so beeindruckend, dass es eben einfach dann umgewandelt wird. Das heißt also wirklich eine großartige Kernfunktionalität an der Stelle schon.
Also tatsächlich die, ja, vielleicht die Übersetzung eines Tutors, im Schulischen würde man vielleicht auch sagen, eines Nachhilfelehrers, der entlang der bekannten Wissensstände, aber auch entlang der vorhandenen Lernmaterialien Dinge erklärt und nicht anfängt, den Besserwisser zu spielen oder vielleicht auch zu nerven mit tausenden Rückfragen, sondern sehr empathisch ein Stück, ja, und darüber müssen wir gleich auch nochmal sprechen, wie vermenschlicht ist eigentlich die KI, versucht zu unterstützen, zu begleiten, damit etwas erfasst wird, was vielleicht alleine zu Schwierigkeiten führt.
Absolut. Und ich glaube, das ist das, was wirklich sehr positiv wahrgenommen wird. Man hat eine Verfügbarkeit, die eigentlich 24/7, 365 ist, es sei denn, irgendwelche Schnittstellen spinnen mal, das passiert vielleicht hier und da mal, aber im Prinzip ist es sofort da, es ist immer freundlich, es ist immer geduldig, man kann beliebig oft eine Rückfrage stellen und was man damit auch abbaut, ist diese Hemmschwelle, ganz klar, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt stelle ich eine dumme Frage, da frage ich lieber nicht. Ja, das ist etwas, was man ganz, ganz oft sehen kann, gerade wenn es so um grundsätzliche Themen geht oder Menschen, die eben in einem Thema noch so am Anfang stehen, dass sie nicht wissen, sollte ich das schon wissen, ist das eine Voraussetzung gewesen und ähnliches. Er bietet also immer eine Fallback-Option und das eben immer in einem sehr wertschätzenden Umfeld. Das ist ein Riesenvorteil, muss man tatsächlich sagen, selbst im Kundenservice werden KI-Chatbots schon deshalb gerne genutzt, weil man vermeidet, dass man das sagt, was man eigentlich sagen möchte, sondern das, was man sagen sollte.
Ja, man schaltet sozusagen das Risiko von emotionaler Überreaktion und Kommunikation aus, indem man kontinuierlich in der Tonalität im Kundenservice unterwegs ist und den Kunden im Fokus hat.
Absolut. Und das kann man dem System eben auch mitgeben. Man könnte natürlich dem System auch sagen, sei ein bisschen schnippisch und ähnliches. Das wollten wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber okay, sehr gut. Da gibt es viele Möglichkeiten, was man letztlich erreichen kann.
Schön. Sicher sehen das einige anders. Ich habe ja vorhin eingangs schon gesagt, das ist ja auch ein kontroverses Thema. Die Frage ist ja immer auch, sind dann KI-Systeme vielleicht ein Stück auch bessere Menschen? Und wir lesen ja gerade in diesen Tagen, dass man nicht mehr weit weg ist davon, vielleicht KI-Systeme auch zu entwickeln, die den Menschen überlegen sind. Das sind dann immer so die Schattenseiten des Ganzen. Aber das würde wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge eines Podcasts füllen, wenn wir uns darüber nochmal austauschen. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, weil sich natürlich viele immer auch fragen, wenn man ihnen KI-Systeme erläutert oder auch ganz praxisorientiert sagt, wir haben jetzt eine Lernbegleitung, fragen sich natürlich viele, woher weiß denn das die KI? Wie kommt all dieses Wissen in die Maschinerie letzten Endes, in das System, ja? Und woher kann die KI dann unterscheiden, was ist denn relevant tatsächlich für die Beantwortung einer Frage und was nicht? Vielleicht kannst du uns da nochmal durchführen.
Ich glaube, das ist eine der ganz großen Herausforderungen, auch tatsächlich noch von den Systemen im Moment. Eine KI wird immer auf einem sehr, sehr großen Datensatz eigentlich trainiert. Das heißt also, man hat Ausgangsdaten, auf deren Basis Zusammenhänge erkannt werden, identifiziert werden und dann ein Training erfolgt. Teilweise menschlich, teilweise über weitere KIs, die dann Feedback geben, ja, du bewegst dich in die richtige Richtung. Das Ganze läuft über aktuell vor allem neuronale Netze. Und basiert auf Wahrscheinlichkeiten von Wortsilben-Tokens, die mit gleichen dimensionalen Ausrichtungen in einem Matrix-System im Wesentlichen abgeglichen werden. Das klingt jetzt kompliziert, aber wenn man sagt, Apfel und Stamm zum Beispiel, das gehört relativ eng zusammen, ja. Apfel Wilhelm Tell hängt auch irgendwie zusammen, ja. Apfel und Wurm hängt auch alles relativ nah zusammen. Das heißt, man befindet sich in irgendeinem dieser Themen. Aber Apfel und Walfisch, das wäre etwas, was durchaus weiter voneinander weg wäre. Dementsprechend wäre in einer Diskussion, erzähl mir was zum Apfel, wahrscheinlich eher, dass ein Apfel am Baum wächst und dass ein Apfel dementsprechend von Wilhelm Tell in dieser Geschichte eine große Rolle spielt. Ja, das heißt, man baut diese Systemzusammenhänge her. Und da hört man jetzt schon, woher kommt denn ein solches Wissen? Es kommt im Wesentlichen aus Literatur an der Stelle, aus wissenschaftlichen Publikationen, aber, und das ist auch der andere Punkt, der ein bisschen kritisch ist, aus öffentlich verfügbaren, frei zugänglichen Daten. Und wenn man über frei zugängliche Daten redet, dann muss man zum Beispiel Social-Media-Kanäle berücksichtigen, dann muss man Foren berücksichtigen und Ähnliches. Und das ist eine der kritischen Fragen, will ich überhaupt alles drin haben in den Systemen, das ich einspeisen kann? Und wie stelle ich sicher, dass die Inhalte, die vielleicht gar nicht drin auftauchen sollten, und zwar aus moralischen, ethischen Perspektiven oder aus Qualitätssicherungsperspektiven, vielleicht da nicht reinkommen? Das heißt also, ich möchte nicht unbedingt ein Lehrbuch der Flat-Earther-Theorie in einem Geografie-Chatbot drin haben. Ja, man könnte das versuchen, aber man möchte es üblicherweise ja gerade vermeiden. Und das bedeutet in unserem Fall, dass wir eben darauf achten, dass das Lernmaterial und das Trainingsmaterial, das wir an der Stelle haben, möglichst gut geprüft ist und dass man eben sagt, wir haben da etablierte wissenschaftliche Beiträge. Wir haben Studienbriefe, Studienhefte, die entsprechend geprüft worden sind, von denen wir wissen, dass die valide Inhalte tatsächlich haben. Wir wissen, dass wir Podcasts oder Lernvideos, die dann konzipiert werden, nutzen, die eben keine Hate Speech beinhalten, die keine absurden Theorien und Ähnliches beinhalten. Alles solche Punkte. Und da ist tatsächlich eine der großen Herausforderungen auch heute noch. Wie werden diese Systeme trainiert? Und wenn ich höre, dass zum Beispiel ein Grok von Elon Musk auf Twitter heute X-Inhalten und Ähnlichem trainiert wird, dann muss man sich tatsächlich fragen, ist das etwas, was man überhaupt haben möchte?
Das heißt, die Chance für Unternehmen, die tatsächlich die KI für sich nutzen möchten, für ihre Mitarbeiter nutzen möchten, für ihre Kunden nutzen möchten, besteht auch darin, ganz, ganz enge Leitplanken zu setzen. Welche Daten nehme ich tatsächlich als Quelle für die Fütterung der KI und welche Daten eben nicht, kann ich auch vermeiden, dass vielleicht nicht gesicherte Quellen als Daten genutzt werden, weil dann die Gefahr da ist, dass KI vielleicht unerwünschte Antworten gibt oder falsche Antworten gibt. All das, was ja gesellschaftlich im Moment auch gerade in Bezug auf Social Media immer mehr an Relevanz gewinnt. Ist das so richtig?
Ja, das sind eben zwei Möglichkeiten. Also das heißt, gerade diese KI-Modelle, und wir reden viel über ChatGPT, aber es gibt natürlich eben auch noch ganz andere. Es gibt BART und der Nachfolger Genesis von Google zum Beispiel. Es gibt Llama. Es gibt einen deutschen Anbieter Aleph Alpha, der ein entsprechendes System bereitstellt. Es gibt eine ganze Reihe von Systemen. ChatGPT ist im Moment einfach dasjenige, was tatsächlich meines Erachtens am besten funktioniert, in dem Sinne, dass es die validesten Antworten gibt und am besten auch Sprache versteht und wiedergibt in einem sinnvollen Kontext. Aber prinzipiell kann man eben diese KIs entweder feintunen oder die Trainingsdaten neu entwickeln und dementsprechend das nutzen, was man im Unternehmen hat. Und wir sehen das heute schon. Es gibt viele GPT-Instanzen, die von Unternehmen genutzt werden. DM-GPT habe ich vor kurzem gesehen, wo ein sehr, sehr großer Produktbestand ist. Ja, Siemens arbeitet mit den Lösungen. Die Deutsche Bahn ist, glaube ich, da auf dem Weg und. Und es gibt eben diese Versuche, das interne Wissen, das in dem Fall ja auch nicht nach außen dringen soll, eben auf eigenen Instanzen zu haben. Und in solchen Fällen greift das System zwar auf diese Sprachbasis zurück und hat inhärent einen gewissen Informationsspeicher oder Informationssatz. Also zum Beispiel verlernt es nicht, was ein Vater, eine Mutter, ein Kind ist, obwohl das vielleicht in Corporate-Unterlagen nicht näher erläutert wird. Ja. Das muss sozusagen drin bleiben. Aber wichtig ist, wenn es um sensible Daten geht, eben, dass sie im Unternehmen bleiben. Und dann sind solche eigenen Instanzen eben eine sehr interessante Herangehensweise. Bei anderen ist es tatsächlich eine ganz spannende Frage. Wir haben eben auch experimentiert in unserem KI-Chatbot, unserem KI-Tutor, wie reagiert der Tutor und wie gut ist die Qualität dieser Aussagen, wenn wir nur mit dem intern genutzten Lernmaterial arbeiten oder wenn wir auch externes Material hinzufügen. Und da ist tatsächlich eine der Herausforderungen, jedes Lernmaterial hat natürlich Schranken und jedes Lernmaterial an einer Universität oder auch in einem formalen Zertifizierungsprogramm hat gewisse Prüfungen. Das heißt, was wir gemerkt haben, ist, wenn je mehr Literatur wir zum einen verfügbar machen und je stärker wir auf den allgemeinen Datenbestand zugreifen, desto ausführlicher und teilweise auch qualitativ hochwertiger werden die Antworten.
Okay.
Aber in der Wissenschaft gibt es immer 2, 3, 4 Theorien zu jedem Sachverhalt, könnte man sagen. Und die Frage ist, was ist dann prüfungsrelevant am Ende? Und was man eben vermeiden möchte, ist zum Beispiel auch als Weiterbildungsanbieter oder als Bildungsanbieter oder auch Weiterbilder in einer Organisation, dass man sich auf ein Set von Wissen, Kompetenzen, fachlichen Methoden verständigt hat, die dann plötzlich ausgehebelt werden, weil die KI sagt, naja, da gibt's aber was Neueres und das ist eigentlich cooler. Das ist zwar toll für den Selbstlernprozess, aber ein echtes Problem, wenn man dann sagt, wo hat er das denn her? Ja, das kann ich ihm jetzt aber keine 2 geben. Und er sagt, naja, euer Chatbot hat mir aber erklärt, dass es da was viel Cooleres und ganz abweichendes Konzept gibt an der Stelle. Und das ist tatsächlich ein Zielkonflikt zwischen ubiquitär verfügbarem, wahnsinnigen Wissensbestand und dem, was man auch fragen und anwenden kann.
Ja, wir tauschen uns ja regelmäßig, Philipp, aus, auch darüber, welche Anwendungsmöglichkeiten es tatsächlich in der Aus- und Weiterbildungslandschaft für die KI gibt. Und wir haben jetzt sehr den Schwerpunkt auf das Thema Lernbegleitung gelegt. Aber wir wissen ja beide, dass das nur eins von vielen, vielen, vielen Optionen ist, ob es eine Orientierung- und Beratungs-KI ist, die beispielsweise maßgeschneiderte Angebote jemandem machen kann, oder ob die KI genutzt wird für die Content-Erstellung. Du hattest vorhin auch die KIs erwähnt, die eben nicht nur textbasiert kommunizieren, sondern mit Bildern, vielleicht auch mit den entsprechenden Videos als Output daherkommen. Also da sind die Anwendungsmöglichkeiten heute schon, ja, wie gesagt, knapp ein Jahr, nachdem das ganze Thema KI wirklich so öffentlichkeitswirksam ins Bewusstsein gerückt ist, schier unendlich, und wir stehen erst am Anfang der Entwicklung. Kann man dennoch subsumieren, dass die Nutzung von KI in der Aus- und Weiterbildung wirklich ein Gamechanger ist und einfach auch eine neue Epoche einleitet, sowohl für diejenigen, die den Auftrag haben, Bildung und Wissen zu vermitteln, als auch für diejenigen, die davon wiederum profitieren und das tagtäglich einsetzen, ob jetzt im beruflichen oder im schulischen Umfeld?
Absolut. Also ich glaube, KI in dem Maße, wie wir sie gerade kennenlernen, ist eine Revolution für so ziemlich alles. Das muss man einfach, das klingt nach Hype, das klingt ein bisschen unglaubwürdig, aber die Autonomie, mit dem Systeme jetzt schon interagieren oder arbeiten, die Art und Weise, wie wir lernen, gerade mit KI-Assistenzsystemen zu interagieren, aber auch die Ausblicke, was da noch kommen wird in den nächsten Jahren, und die sind unglaublich schwer vorherzusagen, aber wir versuchen das gleich mal ein Stück weit. Das ist schon wirklich mind-blowing, wie es so schön heißt. Ja, man fällt da leicht auf Superlative. Ich glaube, teilweise hat man sich an diese Superlative so gewöhnt, dass man heute sagt, ah ja, also die Antwort im Moment ist gar nicht so gut von dem KI-System. Ja, ich habe dem das gesagt, aber er hat nur 5 Webseiten gesucht und also ganz ehrlich, die Quintessenz, er hat mir kein neues, valides Businessmodell mit einer automatischen Webseite hingestellt. Das ist ja absurd. Wenn wir mal ein Jahr zurückdenken, dann bestand unsere eigentliche Arbeit darin, Google-Suchergebnisse zu screenen und im besten Falle bis zur Seite 3 vorzustoßen und dann viel zu lesen und so weiter und so fort. Dass so etwas im Bruchteil einer Sekunde eigentlich heute erfolgen kann und man hochwertige, und man kann davon genervt sein, dass da irgendwelche Klausulierungen drin sind und ähnliches in Standardeinstellungen, zusammenfassend lässt sich sagen und so weiter und so fort. Aber allein diese Tatsache, dass wir jetzt seit einem Jahr ein System haben, und es ist erst ein Jahr her, das riesige Datenmengen sichten kann, das ist enorm. Und wir müssen drüber nachdenken, mit welcher Geschwindigkeit das vonstatten geht. Vor einem Jahr konnte das System etwa 2 bis 3 DIN A4 Seiten im Gedächtnis behalten. Heute kann es über neue Technologie tausende Seiten durchforsten, kann tausende Seiten letztlich in den Speicher übernehmen und über Veränderungen in dieser, kleinere Veränderungen, aber geniale Schachzüge, können tausende Seiten Dokument komplett zusammengefasst werden, durchsucht werden, bewertet werden, erweitert werden und so weiter und so fort. Das ist die eine Sache. Das zweite ist, in der Tat, alles, was schon draußen ist, kann die KI ein Stück weit beantworten und teilweise tatsächlich auch verbessern, zumindest aber zusammenfassen. Das heißt, eine Programmerstellung, wie wir sie damals gemacht oder wie sie standardmäßig auch noch an Hochschulen zum Beispiel läuft, wie wird ein neues Bildungsprogramm entwickelt? Dafür brauchte man eine lange Phase von 2 bis 3 Monaten, wo man mit Experten geredet hat, wo man angefangen hat, diesen Content rauszusuchen und Ähnliches. Das geht tatsächlich, die Grundzüge solcher Inhalte lassen sich in 0, nichts heute entwickeln. Und das ist, glaube ich, für Aus- und Weiterbilder ein ganz, ganz großer Schritt.
Jetzt spürt man natürlich über die gesamte Folge dieses Podcasts deine Begeisterung, die Chancen, die Möglichkeiten. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Philipp. Auch du musst doch irgendwo ja das Risiko sehen, was diese rasante Entwicklung mit sich bringt. Und vielleicht macht dir doch die eine oder andere Facette auch ein bisschen Angst. Ist das so? Und wenn ja, was stimmt dich sorgenvoll?
Das Spannende ist ja, dass man, wenn man an einem Thema arbeitet, man mit Begeisterung an diesem Thema arbeiten kann. Und wenn ein Kutscher damals am Automobil mitgearbeitet hätte, wäre er vielleicht begeistert gewesen, hätte aber nicht darüber nachgedacht, dass seine Existenz letztlich in Frage stellt. Vielleicht ist es bei mir genauso. Vielleicht ist es bei Bildung und Weiterbildern insgesamt so. Weil eins der großen Fragen, die ich mir mittelfristig stelle, ist, welcher Rolle kommen überhaupt noch Bildungseinrichtungen zu? Und kommen Weiterbildern zu, kommen auch Schulen zu. Wenn man letztlich alles Wissen nicht nur, wie schon in der Vergangenheit, in der Hosentasche hat, das heißt also man theoretisch das Wissen ja über Wikipedia, Google und Weblexikon und alles Mögliche beziehen kann. Aber welcher Rolle kommt tatsächlich Bildung oder Weiterbildern noch zu, wenn dieser persönliche Assistent, den man dabei hat, letztlich alles besser oder mindestens genauso gut aufbereiten kann wie man selbst. Mhm. Wie geht man damit um, dass letztlich ein persönlicher Tutor, ein persönlicher Begleiter entstehen wird? Und da bin ich ziemlich sicher, dass das das Next Big Thing ist, der sich komplett in den Arbeitsalltag integrieren lässt und der sich auch in jeden Lernprozess integrieren lässt und eigentlich immer da ist, um Wissen zu vermitteln. Und wenn wir noch eins weitergehen, das wird die wirklich kritische Frage, wie autonom bleiben wir denn noch, wenn wir uns darauf verlassen, dass Wissen und Aufbereitung von Wissen und auch die Nutzung von Kompetenzen komplett über einen Pin an unserem Revers passieren kann. Wie gehen wir als Gesellschaft, wie gehen wir als Bildungsexperten, wie gehen wir aber auch als Menschen damit um, dass da etwas entsteht, das von wenigen großen Konzernen getrieben und in der Kontrolle weniger großer Konzerne aktuell, eigentlich alles ersetzen kann, was sprachbasiert jetzt von tausenden Anbietern geliefert wird. Und wie gehen wir damit um, wenn diese Daten am Ende doch alle abfließen in diese großen Sprachmodelle und wir beliebig viele Strategien schreiben können, formulieren können auf den Knopfdruck, aber alle anderen das eben auch haben. Das wird eine ganz andere Art, miteinander zu interagieren. Das wird eine ganz andere Art des Wirtschaftens erfordern, des Lernens erfordern, des Lebens erfordern. Und das sind schon eher diese Metaebenen, in die man irgendwann gerne abtauchen möchte, aber wo man mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen gerade sieht.
Philipp, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für diese tatsächlich spannende Reise durch unterschiedliche Facetten der KI und auch für die, deutlich wahrnehmbare Kritik an der einen oder anderen Entwicklung, die man zumindest heute vielleicht mit der Entwicklung der KI verbindet. Aber wir können alle nicht in die Glaskugel schauen. Wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann mal doch Regularien rund um die KI-Entwicklung oder andere Dinge, die zumindest das, was ja negativ auch mit einer KI erreicht werden kann, ein Stück unterbinden können, sodass die gesamte Menschheit, insbesondere mit unserem Fokus der Lernenden, tatsächlich nur das Positive an den Möglichkeiten der KI wahrnehmen. Herzlichen Dank dir. Ich bin sicher, wir werden das Thema KI in einem der nächsten Folgen des Podcasts wieder aufnehmen. Das ist ein Dauerthema. Es ist ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben, um auch vielleicht diesen Satz nochmal unterzubringen. Vielen Dank. Einen schönen Tag dir noch.
Vielen Dank und auch dir einen schönen Tag.